Das ist eigentlich die große Herausforderung für die Firma Bayer, zu sagen, hey, wir müssen radikal uns ändern, damit wir weiter vorn bleiben nach 160 Jahren, aber weiter oben am Markt dabei sind. Ja.
Heute bei Leaders of Transformation zu Gast, Lieven Henschel, Geschäftsführer von Bayer Southeast Europe. Bayer ist ein globaler Innovationsführer in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit bahnbrechenden Lösungen trägt das Unternehmen dazu bei, das Leben von Millionen von Menschen weltweit zu verbessern. Lieven spielt dabei eine zentrale Rolle. Er hat gemeinsam mit seinem Team eine der beeindruckendsten Transformationen des Unternehmens erfolgreich umgesetzt. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's!
Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Lieven. Es ist uns wirklich eine große Ehre, ein Riesenglück.
Danke dass du für die Zeit bist.
Ja. Extrem gern. Erzähl ganz gleich von weg, wo kommst du her oder wo bist du dabei und ja, was hat dich da auch hingebracht?
Ja, na danke erstmal. Ich bin Berliner, seit über 28 Jahren im Pharmageschäft bei Bayer. Habe sehr viel in meinem Leben international gearbeitet, war mit meiner Familie lange Jahre im Mittleren Osten, Jordanien stationiert und haben dann aber aus familiären Gründen, also damit die Kinder bei der Familie sind, meine Frau ihre Karriere machen kann, lange in Berlin gelebt, 8-9 Jahre und irgendwann haben die Kinder mal gefragt, wann gehen wir eigentlich wieder ins Ausland. Es hat uns überrascht, ich habe dann sehr froh bei einer Firma gesagt, hey, ich bin wieder bereit. Und dann kam Österreich, ja, und Österreich war mit einer Aufgabe betreut. Wir hatten ziemlich schwaches Geschäft, ja, und es brauchte ein Business Turnaround. Wir hatten schon einiges an Veränderungen. Das Team war verunsichert und wir wussten, dass noch viel, viel mehr Einsparungen und Transformationen kommen müssen. Und das ist genau meine Lieblingsaufgabe, was ich gern mache, was ich hoffentlich und glaube ich gut mache. Und so bin ich nach Österreich gekommen, bin Geschäftsführer geworden von der Bayer Austria und bin dann in einem zweiten Schritt auch damit betraut worden, ein Ländercluster zu betreuen für das Pharmageschäft von Bayer. Habe Südosteuropa unter meinen Fittichen, also Österreich, Alpe-Adria-Länder und bin da auch fürs Gesamt-Bayer-Geschäft zuständig.
Extrem beeindruckend, wie du reingestartet bist. Was hat dich gleich beeindruckt oder wo hast du dir gedacht, wow, das ist cool, und aber auch, wo hast du dir gedacht, da möchtest du angreifen, da möchtest du was verändern?
Ja, also ich habe ja schon angedeutet, die Performance, Umsatz, Umsatzdynamik, die war nicht so gut. Ja. Und trotzdem, und das war das Beeindruckende, trotzdem hat das Team einen Hunger gehabt, einen Willen, das zu verändern und zu verbessern. Ja, wir waren eher so, was können wir anders tun, wie kommen wir dahin, dass wir eigentlich das abrufen können, was wir als Firma können, was unsere Produkte bieten, und was können wir tun. Und diesen Willen, was zu verbessern, wenn man den schon mal hat, ist der perfekte Kern, auch eine Transformation zu starten. Und das war super, aber wir hatten in vielen Bereichen einiges zu tun. Ja, wir sind ein sehr statisches, sehr administratives deutsches Unternehmen. Ja, Bürokratie ist in Österreich stark, in Deutschland noch viel mehr. Und wir als deutsches Unternehmen extrem bürokratisch, haben lange Entscheidungswege, sind langsam und nicht agil. Und das hält uns natürlich auf, gerade in einem Umfeld, was sich immer schneller bewegt, immer schneller verändert, wo Innovationszyklen immer kürzer werden. Und das ist eigentlich die große Herausforderung für die Firma Bayer, zu sagen, hey, wir müssen radikal uns ändern, damit wir weiter vorn bleiben nach 160 Jahren, aber weiter oben am Markt dabei sind. Ja.
Du hast gleich zum Start jetzt unfassbar viele Dinge gesagt, wo man reingehen soll und muss, glaube ich. Das Erste ist, du hast gesagt, eure Welt, die Branche verändert sich. Was bedeutet das? Was hat das für dich bedeutet und für deinen Anspruch auch, ja, als Geschäftsführer hier?
Nee, die Pharmabranche hat ein Businessmodell, was sich eigentlich über die letzten 50, 60 Jahre sehr wenig verändert hat. Ja, also wir in der forschenden Pharmaindustrie, wir bringen neue, innovative Produkte. Das müssten wir jetzt noch schneller tun. Das ist eine Herausforderung, die an uns gestellt wird. Aber wir sind mit den klassischen, mit der klassischen R&D auch an die Grenzen gekommen und müssen jetzt dazu übergehen, um wirklich die existierenden Krankheiten, Krebs, aber auch Themen wie Parkinson, Alzheimer anzugehen und wirklich heilen zu können, in komplett neue Bereiche rein, Zell- und Gentherapie und so weiter. Also das stellt Anforderungen, das R&D-Modell komplett zu ändern. Und da sind viele Firmen dabei, wir auch. Auf der anderen Seite hat sich Informationszugang für unsere Kunden, für Ärzte, ja komplett vereinfacht mit dem Internet. Das heißt, die Rolle, die wir im alten Modell mal hatten, auch wissenschaftliche Informationen zu teilen, müssen wir so gar nicht mehr wahrnehmen. Das kann ein Arzt sehr gut woanders abholen. Dafür sind die Gesundheitssysteme immer mehr unter Druck gekommen. Ja, wir wissen alle, es gibt Finanzierungsprobleme. Wir haben alternde Bevölkerung, viel mehr chronische Krankheiten. Das alles bringt einen Budgetdruck und Effizienzdruck an das Gesundheitssystem. Und wir sind als Firma auch Teilhaber, Stakeholder im Gesundheitssystem und glaube ich, müssen auch unseren Teil dazu beitragen, das Gesundheitssystem mit ihren Herausforderungen zu helfen und ein paar Lösungen anzubieten. Und das ist dann, glaube ich, der Teil, der stärker in unser Working Model als Pharmafirma mit einfließen muss.
Du hast gesagt, du wolltest die Firma verändern, weiterentwickeln. Es war auch dann nie da. Wie bist du das angegangen? Woran hast du gedacht? Was waren so die ersten Bausteine?
Also A war die Startannahme, in dem sich immer schneller verändernden Umfeld brauchen wir auch eine viel flexiblere und agilere Organisation. Ja, wir müssen unsere Ressourcen, unsere Menschen, unsere guten Ideen dahin lenken, wo es gerade nötig ist und wo es in einer sehr hierarchisch und fest strukturierten Organisationsform, die wir waren. Ja, also es gibt einen Geschäftsführer, es gibt Business Units, Business Unit Heads, darunter gibt es Marketing, Sales. Ne? Die klassischen Multilayer hierarchischen Strukturen bekommt man diese Agilität und Flexibilität nicht hin. Das heißt, es muss aufgebrochen werden, um dann einfach in der Lage zu sein, auch die Menschen, die bestimmte Capabilities und Kompetenzen haben, dann da einzusetzen, wo ich sie gerade auf bestimmten Projekten brauche. Das hat HR-Themen, ja. Wie kriegt man das arbeitsrechtlich hin, vertraglich hin? Und komplexer wird's, wenn ich das Ganze nicht nur in Österreich versuche, sondern mit 7 anderen Ländern aus Südosteuropa zusammen, um maximale Synergien zu heben und diesen Ländercluster im Prinzip effektiv arbeiten zu lassen wie ein Landesteam, ja. Aber innerhalb dieses Clusters, dieses Cluster is one country, war unser Motto, eben trotzdem die Ressourcen da einzusetzen, wo sie den meisten Nutzen haben. Und das ist eine mega Herausforderung, wenn man aus dem klassischen Modell kommt.
Wirst du das Team mitgenommen? Wirst du die Führungskräfte eingebunden?
Ja. Also erstmal ist das für mich der Kern dazu, wie man erfolgreich eine Transformation managt. Ich selber als, sagen wir mal, Führungskraft muss eine eigene Idee haben und ein Verständnis, warum muss ich transformieren? Was passiert, wenn ich nicht transformiere? Wie kann es eigentlich zu, was sind die Erfolgsfaktoren oder wie kann ich erfolgreich sein, wenn ich diese Transformation durchführe? Wenn ich das für mich klar habe, habe ich ungefähr eine Vision. Darf ich
ganz kurz da rein? Ja, bitte. Wie ist das bei dir entstanden? Dieses Gefühl, wohin es gehen muss, warum? Hast du das alleine entwickelt? Hast du da Berater reingeholt? Hast du mit dem Team gesprochen? War es eine Kombination? Oder hast du ein Gefühl entwickelt?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich bin 28 Jahre in dem Geschäft, ja, und ich habe Projekte geleitet, bin selber dann irgendwann in die Verantwortung gekommen, Transformationen oder mega große geschäftliche Herausforderungen zu managen, habe ein Change-Projekt geleitet und da habe ich selber auch Fehler gemacht, ja, und habe gemerkt, was nicht funktioniert, ja, und darüber, über die Jahre und über die Erfahrungen, Misserfolge, aber auch Piloten oder Ideen oder Projektteams, wo es gut funktioniert hat, in Summe haben mich dann dazu gebracht zu sagen, hey, wenn ich eine Transformation angehe, brauche ich selber ein visionäres Verständnis. Wenn ich das habe, forme ich erstmal ein Team so repräsentativ wie möglich aus meinem Unternehmen. Also hierarchische Level, die Funktionen, die nötig sind, und nehme die mit auf die Reise, dass die selber diese Vision sehen, dass sie auch die Notwendigkeit für den Change erkennen und dass das Team auch selber erkennt, wie kann uns als Team diese Veränderung, die nötig ist, dann erfolgreich machen. Weil wenn ich die drei Elemente habe, kann ich die ganze Change-Story auch jedem sonst im Unternehmen erklären. Und wenn ich das aber nicht kann, dann ist es schon der erste Grund, warum Transformationen scheitern, weil nämlich 80-90% der Organisation gar nicht verstehen, warum wir das machen oder wie uns das in der Zukunft erfolgreich macht. So. Also es hat sich im Prinzip aus der Arbeitserfahrung der letzten Jahre entwickelt, da ich oft Transformationen und Business Turnarounds als Aufgabe hatte.
Ja. Entschuldige, ich habe dich da unterbrochen und ich habe dich gefragt, wie hast du dann die Führungskräfte Mitarbeiterinnen dann auch mitgenommen. Ein Teil, sagst du, ist die Change Story. Was braucht's noch? Weil es sind ja viele hunderte, vielleicht tausende Leute, die dann den neuen Weg mitgehen müssen, auch alte Verhaltensweise liegen lassen müssen und sagen, mache ich nicht mehr, die sich vielleicht aber in dem einen oder anderen Feld auch als gut erwiesen haben, aber vielleicht nicht gut genug. Wie gelingt das?
Also ich hatte die Change Story für mich klar und habe dann über mehrere Workshops auch mein Transformation Team, größeres Leadership Team, dieselbe Journey
erzählt, erklärt.
Na, mitentwickeln lassen. Also ich habe es ihnen nicht erzählt. Ja, wir haben im Prinzip Übungen gemacht, wo wir uns anschauen, wie könnte ein Utopia aussehen, wenn alles gut läuft und im besten Falle, wie wäre dann die Welt in 5 Jahren? Aber auch ein Dystopia zum Beispiel, weil es kann auch alles schiefgehen. Ja? Was sind die Risiken? Was kann passieren, was gegen uns läuft? Und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, aber man kann da ganz gut die Risiken abschätzen. Und auf der Basis dann sagen, hey, was müssten wir eigentlich verändern, um egal was passiert zwischen den beiden Welten wieder erfolgreich zu sein. Und das ist eine super Übung, um dann zu sagen, hey, und das kochen wir runter auf 3, 4, 5 Elemente, die wir als Team oder wir als Organisation anders machen müssen. So, und da hat man einen groben Leitfaden und kann dann hergehen und sagen, wie ist denn unsere Reise dorthin? 3, 4, 5 Milestones festlegen. Und wenn das für so ein Leadership-Team klar ist, dann können die Geschichte wiederholen und sie können anfangen, dann den Transformationsprozess wirklich zu starten. So. Und man hat viel mehr Commitment dafür, das zu erreichen, wenn die Leute zu der Erkenntnis selber gekommen sind, weil sie den Gedankenprozess selber hatten, als wenn ich es jemandem erzählt hätte. Selbst wenn ich mir einen Workshop taglang Zeit nehme und meine Vision und mein Verständnis nur erzähle, ist es etwas anderes, wenn Teams sich das gemeinsam erarbeiten und im Prinzip zu den Conclusios kommen, die vielleicht auch mal ein bisschen anders sind als das, was ich mir vorgenommen hatte, aber grob in die Richtung gehen.
Woran merkst du oder hast du gemerkt, dass das, was du da angegangen bist, dass das funktionieren kann? Ist es gleich an Zahlen messbar? Muss es gleich an Zahlen messbar sein? Oder woran spürt man es? Weil es wird auch Rückschläge geben und man wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch denken, boah, das wird nichts. Woran glaubst du, kann man festmachen, es geht oder es geht in die richtige Richtung?
Ich fang ganz vom Ende an. Also ich habe es gemerkt, da wir nach einer Megatransformation, und da können wir noch ein paar mehr Details zu sagen, was das eigentlich bedeutet hat, riesigen Einsparungen, Abbauprogramm, aber auch diesen Cluster-Working-Modell, was wir versucht haben zu erreichen innerhalb von 2 Jahren sind es eigentlich nur gewesen. 22 bis 24. Letztes Jahr das beste Ergebnis überhaupt hatten. Sind gewachsen, obwohl wir stark abgebaut haben. Und das hat dem Team mega Push gegeben und auch die Confidence, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Sind wir bei allen Themen schon da, wo wir hin wollten? Nein, wir sind noch nicht am Ende der Reise. Aber wo habe ich es zuerst gemerkt? Ich hatte ein Transformation-Team, wo mehrere Abteilungsvertreter dabei waren, also Medical, Marketing, Market Access und so weiter. Und das erste Mal habe ich es gemerkt, dass das Team vorgeschlagen hat, die neue Organisationsstruktur so zu bauen, dass einer von den 5 seinen Job verliert. Das haben die vorgeschlagen, nicht ich. Und wir haben diesen Posten dann wirklich abgebaut. Ja. Aber die Maturity zu haben, zu sagen, es ist nötig für das Unternehmen, dass wir die Abteilung zusammenlegen und diesen Führungsjob nicht mehr haben, fand ich gut. Und bei den Teams, die dann angefangen haben, das ins tägliche Leben zu übersetzen, war dann bei mir der Moment, wo die Teams proaktiv definiert haben, was sie noch nicht gut machen. Kompetenzen, die sie noch entwickeln müssen, um in das neue Arbeitsmodell zu kommen, wo sie das zugegeben haben. Weil vorher gibt niemand Schwächen zu. Ja, in einem hierarchischen System wird kein Team oder kein Mensch sagen, ich kann das nicht. Richtig? Wir wollen ja ein nicht-hierarchisches System, wo die Teams sich eigenverantwortlich entwickeln und arbeiten. Da wollen wir hin. Und die Teams haben das ernst genommen und haben gesagt, wir können das und das nicht. Und das Schönste war, die haben dann selber ein Team geformt, was ein Programm definiert hat, welche Kompetenzen sie stärken müssen, Trainingsplan entwickelt hat und innerhalb von 3 Monaten die gesamte Organisation durchtrainiert hat, ohne eine externe Agentur oder einen Berater. Fand ich mega, weil da wollen wir hin und das braucht diese Ambition und Initiative vom Team. Und wenn ich die sehe, weiß ich, ich bin auf dem richtigen Pfad.
Und parallel musst du wahrscheinlich trotzdem in die Zahlen reinschauen.
Ja.
Wann hat man was gespürt? Wie lange muss man warten?
Also so eine Transformation, wo man von einem hierarchischen in ein nicht-hierarchisches Organisationsmodell kommt, wo man self-organized Teams hat, wo man Personalabbau hat, das braucht länger als 6 Monate, definitiv. Also mindestens 12, aber Zahlen haben wir nach 12 Monaten noch nicht geändert gesehen. Also definitiv 2 Jahre. Mhm. Ja. Warum? Wir haben auch viele Menschen verloren. Ja, also es gibt ja Menschen, die in einem hierarchischen Modell Positionen haben mit Direct Reports und so weiter, die es danach nicht gibt. Und auch dann ist es fair, wenn diese Menschen sagen, das neue Modell ist nichts für mich. Und dann muss man aber genau ohne diese Menschen, die auch Wissen hatten, Erfahrung und so weiter, trotzdem wieder effektiv mit den Kunden arbeiten, die neuen Product Launches erfolgreich durchführen. Und das braucht dann schon ein bisschen Zeit, bis Teams dann auch merken, was funktioniert, was nicht. Und das dann im nächsten Schritt verbessern und einfach diese Aneinanderreihung der Lernschritte braucht ein bisschen Zeit. Also 2 Jahre, würde ich sagen.
Mhm. Du hast von diesem Cluster-Working-Modell gesprochen. Möchtest du vielleicht nur in 2, 3 Sätzen erzählen, was macht das aus?
Also Cluster as One Country heißt für uns, es soll nicht mehr einzelne Länder geben, die alle ihr Ergebnis optimieren und die miteinander um die Ressourcen im Cluster konkurrieren, sondern die Opportunities im Cluster, die legen wir alle offen und das Team entscheidet dann miteinander, welche Opportunitäten sie fanden. Auch wenn es für ein Team teilweise bedeutet, dass sie weniger Funds in einer gewissen Periode kriegen, um eine Opportunität bei einem anderen Team mit Ressourcen auszustatten. Das braucht aber einen weiteren Prozess, nämlich einen gemeinsamen Peer Review. Gab es denn den Impact, der anvisiert war oder nicht? Und einen Lernprozess, wie man es besser macht. Aber das ist ein sehr reifes Modell, was von den Teams erwartet, dass sie sich gegenseitig challengen, braucht Feedback, braucht Transparenz, braucht Ehrlichkeit, eine Fehlerkultur. Und dorthin zu kommen, ist eben ein Prozess. Also das ist das Cluster-Working-Modell. Und Bayer geht ja noch einen Schritt weiter. Im Prinzip stehen wir vor der größten Transformation, die wir je hatten. Ja? Und versuchen ein Modell, wir nennen das Dynamic Shared Ownership, kurz DSO, zu etablieren, um eben aus dieser Bürokratie rauszukommen, um schnellere Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen, die getroffen werden sollen, am besten in einem Team passieren, was direkt am Kunden ist. Ja, da müssen 90% der Entscheidungen müssen dort passieren. Das heißt, Hierarchielevel werden rausgenommen, die Rolle einer Führungskraft wird neu definiert, eben nicht als Entscheider fürs Team. Ja, da gibt es zwar noch eine visionäre Rolle und eine Architektenrolle zu sagen, wir müssen die Ressourcen dahin stellen, dass die Teams arbeiten können. Aber die Entscheidung, was passiert für den Kunden, sollen am Kunden getroffen werden. Und das ist ein radikal anderes Modell, wo wir Peer-Feedback brauchen statt Manager-Beurteilung. Und das braucht ein ganz anderes Set an Kultur und Verhaltensweisen als im klassischen hierarchischen Modell.
Wie ist deine Rolle über diese 1, 2, 3 Jahre gewesen? Oder hat sie sich verändert?
Ja, die hat sich wahnsinnig verändert. Also nur die Anzahl von Anfragen, die ich von meinem Team hatte, um kleinste Entscheidungen zu treffen für sie, das jetzt Budgets waren oder Ideen, die umgesetzt werden, Projekte, die gemacht werden, das waren 60-70% meiner Zeit im ersten Jahr und sind jetzt quasi fast 0%. Ja, also wir haben einen sehr reifen Prozess, wo ich mit dem Team anschaue, was ist der Gesamtressourcenrahmen fürs nächste Jahr. Das machen wir einmal im Jahr. Wie die Ressourcen dann verteilt werden, macht das Team ohne mich. Das ist mega gut. Wir haben keinen riesigen Budgetprozess, keinen Konkurrenzkampf um diese Ressourcen, keinen Verhandlungsprozess um Marketingbudgets, Medicalbudgets und. Sondern die Teams machen das auf Basis von Opportunitäten, die sie wahrmachen möchten. Ja, und das ist ja für mich mega revolutionär, aber auch für die Teams eine Riesenherausforderung. Aber so hat sich mein Job auch komplett gewandelt. Ja.
Du hast es in Ansätzen schon erzählt. Wie ist dieses Mindset ins Team gekommen, dass die Mitarbeiterinnen sagen, eigentlich ist das Ganze wichtiger fast als die eigene Rolle und vielleicht auch die eigene Karriere an der eigenen Stelle. Hast du das unterstützt? Hast du das incentiviert? Hast du es hart gefordert? Oder war es so, wie du sagst, die Szenarien, die du aufgezeichnet hast?
Also ich glaube, man kann das nicht fordern.
Ja.
Also man kann schon, aber das würde nicht zum Erfolg führen.
Das würde nicht funktionieren, ja.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist das vorgesetztes Vorleben. Ja, weil ich ich mache es entweder glaubhaft oder nicht. Also wenn ich sage und mir auf eine Folie schreibe oder es im Town Hall präsentiere, ist das eine. Wenn aber der erste Mitarbeiter was Kritisches sagt und er kriegt von mir genau eine gegenteilige Reaktion im realen Leben, mache ich mich unglaubwürdig und das System. Und niemand würde das Vertrauen haben, so ein Modell wirklich zu fahren. Und dieses Vertrauen aufzubauen, fängt damit an, dass alle Führungskräfte wirklich den Worten Taten folgen lassen. Also walk the talk is the name of the game. Die Führungskräfte müssen es vorleben. So, es ist trotzdem ein großer Schritt, ein Vertrauenslevel, um Psychological Safety auch in Teams zu erreichen, dass in einem Team Menschen sich kritisches Feedback gegenseitig geben können. Oder sogar Peer-Feedback dafür genutzt wird, dass es ein Teil des Bonuses, Jahresbonuses, finanziell füreinander ausmacht. Da sind wir noch nicht, da werden wir noch einige Schritte machen müssen. Ist aber nötig in unserem System, da wir diese direkten hierarchischen Vorgesetzten nicht mehr haben, sondern sehr, sehr große, flexible Teams, die im Prinzip in Arbeitsteams miteinander crossfunktional arbeiten. Das heißt, der Vorgesetzte sieht gar nicht mehr, was der Mitarbeiter konkret macht und kann überhaupt nicht mehr beurteilen, wie das Performance ist. Also wir werden dahin kommen, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig Feedback geben müssen. Und da schafft Erfahrung, Vertrauen und Kultur. Und diesen Weg müssen wir, glaube ich, gehen, dass wir die Mitarbeiter das erfahren lassen. Also uns selber, ich muss es ja auch erfahren.
In Teil 2 geht es extrem spannend weiter. Schalte nächsten Donnerstag unbedingt wieder ein, wenn Lieben darüber spricht, wie man so richtig Schwung in die Transformation bringt. Dein Alexander Zauner. Bis bald.